10.000 in Berlin, 30.000 in München, in der ganzen Welt Hunderttausende. Also das Signal ist, glaube ich, klar. Und auch der SPD-Chef Olaf Scholz sagte, ja, wir haben verstanden, wir wissen seit Fridays for Future, dass wir handeln müssen. Heute hat die Bundesregierung vorgelegt, was sie verhandelt hat in den letzten 18 Stunden. Klammer auf, ob das so eine kluge Idee ist, es nachts zu verhandeln über das Schicksal der Erde. Na gut, aber vielleicht sind die Politiker ja klüger und besser und energetisch stabiler als ich. Ich bekäme nachts nichts zustande. Wir gucken mal, was dabei rausgekommen ist. Untersuchen wollen wir es mit Professor Dr. Johann Lilliestam vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Ich grüße Sie erstmal. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Haben wir da gerade einen großen Wurf erlebt oder ist es so, wie die Koalition der, sagen wir mal, Unwilligen sagt, wenn sie das sehen, das gibt es ja wohl gar nicht. Also Fridays for Future sagt, es war ein Eklat, was sie da verzapft haben.
Soweit ist das sicherlich nicht der große Wurf hin zu einer richtig groß angelegten Energiewende, hin zu den großen Zielen, die Deutschland sich für 2030 gesetzt hat. Die Details sind noch nicht exakt klar, weil die Pressekonferenz läuft ja im Moment, während wir hier reden. Aber insbesondere zu dem Thema, was am heißesten diskutiert wurde im Vorfeld zum CO2-Preis, kann man sicher sagen, das ist durchaus enttäuschend. Da wurden, soweit ich jetzt gehört habe, 10 Euro pro Tonne entschieden. Das würde für ein Liter Benzin in etwa 3 Cent pro Liter bedeuten. Das so viel fluktuiert ja auch der Benzinpreis im Laufe des Tages. Das heißt, dadurch wird kein Mensch sich ein neues Auto kaufen oder schon gar nicht ein Elektroauto.
Soll aber auf 15 Cent steigen dann.
Ja, auch da wird das nicht unbedingt der große Wurf sein, weil 15 Cent so, ja, das sind dann eben ein paar extra Kilometer gefahren oder nicht. Das wird nicht einen großen Unterschied machen. Vor allem aber bedeutet das, dass die Einnahmen von diesem CO2-Preis relativ begrenzt sind. Es gibt also weniger Geld zum Ausgeben für Maßnahmen, die durchaus sinnvoll sein könnten. Was zum Beispiel eine Ladeinfrastruktur, zum Beispiel für diese E-Autos oder für Maßnahmen im Stromsystem. Man könnte dort zum Beispiel den Netzausbau vorantreiben und so weiter. Und das wird mit diesem tiefen CO2-Preis kaum möglich sein.
Aber das ist für Sie ausgemacht, dass tatsächlich die Umstellung auf Elektromobilität CO2-neutraler wäre. Weil da gibt es ja die Leute, die sagen, ja, und wenn man die Herstellung der Batterien und wenn man die Herstellung der Motoren dann auch noch jeweils einbringt, das ist für Sie klar.
Ja, das ist klar, weil im Moment, wie die Situation exakt heute ist, ist relativ, sagen wir vielleicht nicht unbedingt irrelevant, aber es ist nicht so wichtig in einer groß angelegten Transformation. Natürlich muss man, wenn man eine E-Mobilität vorantreibt, natürlich muss man dann auch den Strom grün hinbekommen. Dafür muss man eben auch den Energiewende im Stromsektor vorantreiben und da hakt es in Deutschland zum Beispiel auch gewaltig. Dazu wurden scheinbar auch Maßnahmen heute entschieden. Ich weiß nicht exakt, was die waren, aber ich würde vermuten, dass sie sich auf die Ausbauziele in vor allem beschränken, wobei auch andere Faktoren den Ausbau zurückhalten, zum Beispiel Akzeptanzfragen, zum Beispiel das einfache Problem, dass die Flächen für neue Windparks ausgehen. Mhm. Da müssen wir neue Flächen ausweisen und neue Flächen finden. Und das wurde, soweit ich weiß, noch nicht entschieden heute.
Bevor wir weitere Details besprechen, wie hätten Sie es denn gerne gemacht? Also Sie haben ja gründlich und seit Jahren darüber nachgedacht. Also Sie wissen, wie es um die Erde steht. Sie kennen die Klimaziele. Sie wissen, wir wollen nicht mehr als 1,5 Grad und das ist schon schlimm genug. Was wäre ein probater und möglicher Weg?
Naja, also der Ausgangspunkt ist ja immer das Pariser Abkommen und die Temperaturziele, die im Pariser Abkommen drin sind. 1,5 oder 2 Grad Temperaturerhöhung seit vorindustrieller Zeit. Die Radikalität dieser Ziele sind vielen Menschen gar nicht klar. Das bedeutet nämlich, dass wir nicht unsere Emissionen reduzieren müssen. Wir müssen sie komplett auf Null runterfahren. Wir dürfen gar keine Treibhausgase mehr emittieren. Das setzt dann natürlich sehr starke Randbedingungen. Man muss das gesamte System umbauen. Man muss vor allem im Stromsektor ansetzen. Strom wird ein Schlüsselenergieträger sein. Man muss das Netz umbauen und man muss natürlich auch den Ausbau der Erneuerbaren selber vorantreiben. Man muss gucken, wie geht man mit Speichern um? Wie kriegen wir Batterien hin? Wie kriegen wir den Netzausbau auf kontinentaler Ebene hin, sodass man Strom austauschen kann? Das wären erstmal sehr wichtige Maßnahmen gewesen. Vor allem den Ausbau der Erneuerbaren im Stromsektor hinzukriegen. Auch im 2030-Kontext ist das sehr wichtig, denn nur dadurch kann der Kohleausstieg, der meines Erachtens vielleicht die wichtigste Einzelmaßnahme in der deutschen Klimapolitik im Moment ist, nur dadurch kann das überhaupt stattfinden. Mhm. Wenn der Windkraftausbau und der Solarkraftausbau nicht vorankommt, dann kann man die Kohlekraftwerke auch nicht abschalten.
Also keine Transformation ohne nicht einen gründlichen Mindset. Darüber wollen wir gleich nochmal sprechen, ob dieser Mindset tatsächlich hinreichend in den Klimazielen der Bundesregierung abgebildet ist. Wir versuchen uns hier gerade in Windeseile durch ein 22-Seiten-Papier zu arbeiten, weil tatsächlich die Bundesregierung die verhandelten Maßnahmen zum Klimaschutz und vor allem der CO2-Besteuerung ja erst vor 40 Minuten vorgestellt hat. Bei uns im Studio ist Professor Dr. Johann Liliesdam vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Im ersten Teil des Gesprächs hat er sich, ich würde mal sagen, rückhaltend enttäuscht, vorsichtig enttäuscht gezeigt. Man könnte auch sagen, zutiefst enttäuscht, wenn ich sie richtig interpretiere, davon, dass nicht erkannt wurde, dass das keine Reduzierung der Emissionen ist und auch schon gar keine Deckelung der Emissionen auf Null. Es gibt aber trotzdem eine Fülle von Einzelmaßnahmen, also beispielsweise, dass die erhöhten Benzinkosten dann gleichzeitig wieder durch die Pendlerpauschale kompensiert werden. Das ist so ein bisschen für mich nach allem, was ich gelesen habe, duschen ohne nass werden zu wollen. Sie nicken, haben Sie gerade noch einen besonderen Punkt entdeckt, weil ich wollte Ihnen noch die ganze Zeit beim Reden die Zeit lassen, weiter zu scrollen. Sie sind ja Professor, Sie können sich ja durch 22 Seiten in 2 Minuten durchwühlen.
Ja. Leider, wir sollten das noch anbieten als Kurs an der Universität, aber nein. Aber natürlich ist das so, wenn man auf der einen Seite das Autofahren minimal teurer wird, dafür das Pendeln um, was wird das, 35 Cent, das ist hinter dann 15% Entlastung, entgegenwirkt, das wird nicht wirklich zu einem großen Wurf führen.
Fliegen teurer zu machen, beispielsweise die Mehrwertsteuer bei der Bahn auf 7% zu reduzieren, sinnvoll?
Absolut, absolut sinnvoll, aber auch nicht ausreichend. Denn es geht nicht unbedingt darum, dass man weniger fliegt. Es geht vor allem darum, dass wir gucken, alle Transportkilometer, die wir zurücklegen, dass die auf lange Sicht kohlendioxidneutral zu machen sind. Mhm. Ob wir da 5 oder 10% mehr oder weniger fliegen, das ist relativ unerheblich. Also man muss da ansetzen, um die technologischen Voraussetzungen im Flugsektor zu schaffen. Das kann um alternative Treibstoffe gehen, biobasierte Treibstoffe, Solartreibstoffe und solche Sachen. Bei der Bahn ist es natürlich toll, wenn das billiger wird, dann fahren die Leute eher Bahn als Auto. Mhm. Aber die Kapazitäten im Bahnsystem sind auch schon relativ erschöpft. Da müssen also neue Angebote her und da müssen sehr große Investitionen getätigt werden. Ob das jetzt wirklich mit diesem Paket gelingt, erscheint mir fragwürdig, aber ich habe ja auch nicht exakt geschafft, die 22 Seiten in 2 Minuten zu lesen.
Ja, das klingt aber schon, als ob sie mindestens auf Seite 14 gewesen sind. Heute Morgen sickerte ja als erstes durch, dass zukünftig Erdölheizungen, nicht mehr neu gebaut werden sollen. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist, ob 30 oder 25. Mhm. Das Erste, was ich war ein großer Aufschrei natürlich aus der gesamten Industrie, sagt, das geht ja gar nicht und das sind ja nur marginale Faktoren. Also die Diagnose ist, mit Kleckern, einzelnen Punkten kommen wir jeweils immer nicht mehr weiter. Da fürchte ich ja, dass das in der bislang sehr grundgütigen Stimmung, die zwar vehement vorgetragen wird bei Fridays for Future, einen Umschwung herbeiführen könnte. Sehnen Sie sich geradezu danach und sagen, okay, Sie haben es immer noch nicht gelernt oder wie sehen Sie es?
Man wird sehen. Ich denke, der Protest wird weitergehen. Vielleicht wird er auch intensiviert werden. Ich meine, eins ist klar, so ein Paket, was heute vorgestellt wurde, das ist nicht das Ende. Ja, was wir sehen hier ist ein Paket, hat einige vernünftige Ansätze, wie ich sehe. Oft ist es in der Quantität nicht exakt ausreichend. Aber da muss man eben weiterarbeiten. Die Klimapolitik hört ja nicht heute am 20. September auf, sondern es geht auch am 21. September weiter. Und wenn mit dem Druck der Straße geht natürlich auch einiges, weil diese Maßnahmen hier können auch nachgeschärft werden mit der Zeit. Es können auch zusätzliche Maßnahmen kommen. Also weiter protestieren lohnt sich, weiter diskutieren lohnt sich, weiter kontrovers zu diskutieren, was sollen wir nun machen? Das sind alles Sachen, die gestern sinnvoll waren, heute und morgen auch sinnvoll bleiben.
Kennen Sie ein Land, das, sagen wir mal, sinnträchtiger agiert, das wirklich, wir würden sagen, vielleicht brachiale Maßnahmen auch an den Start gebracht hat und das vorbildlich ist aus Ihrer Sicht?
Es gibt einige Länder, die absolut vorbildlich sind oder absolut vorbildlich ist zu stark, aber es gibt vorbildliche Länder. Ich komme selber aus einem von diesen Ländern. Ich komme aus Schweden. In Schweden hat man einige Maßnahmen ergriffen, die tatsächlich eine relativ starke Dekarbonisierung herbeigebracht hat. Es geht da zum Beispiel um den Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen basierend auf Biomasse. Das geht in so einem Land wie Schweden, wo es bereits Fernwärmenetze gibt. Und die kann man dann das Kraftwerk austauschen und die Stadt mit klimafreundlicher Wärme beliefern. Aber es gibt auch andere Länder, die vielleicht ein bisschen überraschender sind in dieser Liga, zum Beispiel Marokko, wo man durchaus einen ambitionierten Klimaplan hat und vor allem einen ambitionierten Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreibt und auch tatsächlich umsetzt und diese Ziele auch aller Voraussicht nach erreicht. Also es geht, wenn man wirklich will, dann geht das.
Und wahrscheinlich wird man wollen müssen, wenn der Protest so weitergeht, denn der scheint nicht abzureißen. Die deutsche Sektion, ich wiederhole es nochmal, hat als erste Reaktion auf das Klimapaket der Bundesregierung von einem Eklat gesprochen. Da ist keine Zufriedenheit zu erkennen. In ähnliche Richtung geht auch Professor Dr. Johann Lilistam vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung mit ersten Reaktionen zum Klimapaket. Ich danke Ihnen fürs Kommen und guten Fußweg zurück in Ihr Institut. Tschüss.
Dankeschön.